ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen.
Macht, Manipulation, Missbrauch. Immer wieder tauchen solche toxischen Strukturen in der Gesellschaft auf. Sogar anscheinend dort, wo man sie am wenigsten vermutet, bei einer Yoga-Bewegung. Ein Hinweis also vorab, es wird heute auch um Formen sexueller Gewalt gehen, die sich aus Sicht der Betroffenen ereignet haben soll.
Am Anfang ist es ja wirklich noch voll normal so und super interessant und es ist alles neu und es ist halt auch mal so ein ganz anderer Blickwinkel auf die Welt irgendwo. Aber das Ding ist halt einfach, dass das halt so täuscht. Und dann bist du drin und dann fängt es an, dich so, wie treibt es an, praktisch einfach so reinzuziehen.
Das ist Marie, eine frühere Yoga-Schülerin. Eigentlich heißt sie anders. Erst belegt sie normale Yogakurse an einer Yogaschule in Berlin. Am Ende landet sie irgendwo in Paris bei einem fast 70-jährigen Mann und erlebt ihre sogenannte Initiation. Etwas, das in der Bewegung als Schlüsselerlebnis auf dem Weg zur Erleuchtung verstanden wird. Die Initiation stellt sich dann als stundenlanger Tantra-Sex heraus. Der Mann wurde jedoch jahrelang von Interpol gesucht und im Herbst 2023 festgenommen. Ihm werden unter anderem Menschenhandel, Vergewaltigung und Entführung in einer organisierten Bande vorgeworfen. Einige Anhängerinnen und Anhänger sehen in ihm ihren Guru, ihren spirituellen Anführer. Die Yogaschulen distanzieren sich allerdings in ihren Statements davon. Wenn ihn jemand als Guru bezeichnet, dann sei das eine individuelle Entscheidung. Marie, die frühere Yogaschülerin, sie sagt, sie sei während ihrer Zeit in der Bewegung manipuliert worden, sodass sie dieses Ritual mitgemacht habe. Im Nachhinein empfindet sie es als Missbrauch.
Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie eine Wahl hatte. Dass ich halt wusste, wenn ich jetzt sage, es ist nein, dann ist wieder so nach dem Motto, was ist bei dir falsch? Deine Dämonen und was auch immer und dein Ego und bla bla. Also es war halt einfach da schon nicht wirklich, dass ich das Gefühl habe, so, ich bin jetzt sicher und ich kann jetzt einfach sagen, okay, ja, nee, ist nicht.
Mit Marie und Dutzenden weiteren ehemaligen Schülerinnen und Schülern der Yoga-Bewegung haben meine heutigen Gäste gesprochen und mutmaßlich ein ganzes System des Missbrauchs und der Manipulation dahinter aufgedeckt. Katja Peisen-Petersen und Christiane Havranek. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr heute bei uns seid.
Hallo.
Hallo.
Ihr habt zu euren Recherchen einen 8-teiligen Podcast veröffentlicht in der Seelenfänger-Podcast-Reihe des Bayerischen Rundfunks. Und ganz neu, ihr habt auch ein Buch dazu geschrieben, das im Herbst erschienen ist. Beides hat den Titel Toxic Tantra und beides haben wir auch in unserer Folgenbeschreibung verlinkt. Mein Name ist Anne Eichhorn und herzlich willkommen auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Folge des ARD Crimetime Podcasts, werbefrei und kostenlos in der ARD Audiothek zu hören. Und wenn Sie vielleicht schon bemerkt haben, es geht heute nicht um ein Kapitalverbrechen, aber wir wollen auf die Problematik von Manipulation und Machtmissbrauch schauen, erzählt am Beispiel von Marie als einer von vielen Betroffenen. Und es soll darum gehen, welche Möglichkeiten Ermittlerinnen und Ermittler haben, in solchen Fällen zu handeln und wie sie dem sogenannten Guru in Frankreich auf die Spur gekommen sind. Aber eins nach dem anderen. Katja, Christiane, zu Beginn. Ihr arbeitet beide als Reporterinnen, Autorinnen für den Bayerischen Rundfunk. Wo seid ihr denn da so vornehmlich unterwegs und wie seid ihr überhaupt auf dieses Yoga-Thema gekommen?
Also Christiane ist bei BR Recherche, so nennt sich diese Redaktion, und macht investigative Recherche. Und ich bin eigentlich so eher für Storytelling zuständig. Ich bin Host und Autorin von Podcasts. Und unter anderem habe ich eben den Seelenfänger-Podcast, mit mehreren Staffeln war ich da eben mit beteiligt. Das ist ein Podcast in dem wir ja in jeder einzelnen Staffel uns eine andere kultartige, sektenartige Bewegung, Gruppierung anschauen. Und ich habe einen Tipp bekommen von einer Seelenfänger-Hörerin, die meinte so, hey, ich habe da vielleicht ein neues Thema für euch. Ich war vor 10 Jahren ungefähr, habe ich in einer Yogaschule in München, ich wollte einfach nur Yoga machen, habe Yogastunden belegt und bin dann letztendlich ja in Paris gelandet bei diesem sogenannten Guru der Bewegung und hatte Sex mit ihm, ohne das eigentlich wirklich zu wollen. Und dann haben wir eben weiter recherchiert. Ich habe mir Christiane ins Boot geholt, weil sie da eben investigativer Profi ist. Und wir haben beide zusammen recherchiert, so von wegen, ist das ein Einzelfall gewesen? Ist es vielleicht auch ein bisschen veraltet, weil es ja 10 Jahre her ist? Ist es noch aktuell? Oder ist es was Größeres?
Es war was Größeres, ganz offensichtlich. Eure Hörerin, die euch den Tipp gegeben hat, sie war in München an der Deutschen Akademie für Traditionelles Yoga, so heißt die Schule dort. Und diese Akademie hat auch mehrere Standorte in Deutschland und ist aber auch Teil eines internationalen Verbands. Könnt ihr oder kannst du, Christiane, kurz beschreiben, wie ist dieser Verband aufgebaut?
Ja, wir mussten es auch erstmal für uns so ein bisschen aufdröseln und verstehen, wer gehört da jetzt wirklich eigentlich dazu, weil die eben auch überall andere Namen haben. Also der gemeinnützige Verein in Deutschland, das ist die Deutsche Akademie für Traditionelles Yoga mit Standorten zum Beispiel in München, in Berlin, in Dresden, in Freiburg. Und die wiederum sind Teil von einem internationalen Dachverband. Und der nennt sich ATMAN Federation of Yoga and Meditation. Und da dachten wir uns, wow, die haben tatsächlich Standorte in ganz vielen Ländern auf der Welt, also es sind knapp 30 Länder. Und was es aber in der Recherche erstmal so ein bisschen kompliziert gemacht hat, war eben diese unterschiedlichen Namen. Also in Rumänien ist die älteste Schule die Gründungs-Yoga-Schule namens MISA. In Dänemark, wo die auch recht populär sind, heißen sie NATA. In Großbritannien Tara Yoga Center. Und es gibt Schätzungen, wonach ja ungefähr 20.000 bis zu 40.000 Menschen sich dieser Yoga-Bewegung angeschlossen haben.
Und jetzt habt ihr also den Tipp von der Hörerin bekommen. Wie ist es danach für euch weitergegangen? Wie seid ihr mit dem Hinweis umgegangen?
Wir haben erstmal im Netz recherchiert. So was finden wir, welche Berichte finden wir da dazu? Und wir haben erstmal ganz viel Positives gesehen. Da sind Videos von Yogaschülerinnen und Yogaschülern, die total schwärmen von der Schule. Aber es gab dann eben auch Einträge in Foren von Betroffenen, von ehemaligen, von Aussteigern, wo es eben hieß so, Achtung, Achtung, geht da nicht rein, das ist ein gefährlicher Kult. Und die Rede war da auch von sexuellem Missbrauch, von Menschenhandel und ja, es hieß so Sexkult, Achtung, Achtung. Wir haben dann irgendwann eine Informantin aus Finnland kennengelernt und die meinte so, hey, ihr habt eigentlich gar keine Ahnung, jetzt gerade leben hunderte Frauen in sexueller Sklaverei durch diese Schulen. So hat sie das persönlich eben ausgedrückt und wir konnten es erst ehrlich gesagt gar nicht so richtig glauben. Dieses ganze Ausmaß und dass da auch ja ganz schön viel Wahrheit dahinter steckt, das haben wir dann erst ein Jahr später so richtig verstanden, als dann die Staatsanwaltschaft eingeschaltet wurde. Und ja, es sind auf jeden Fall hunderte Frauen in ein Abhängigkeitssystem geraten, würde ich sagen. Ob das jetzt wirklich Sklaverei war, das werden die Gerichte entscheiden.
Das klingt auf jeden Fall echt beängstigend. Was waren denn dann eure nächsten Schritte, nachdem ihr euch so eingelesen habt, sozusagen eingefunden habt?
Wir waren uns ganz am Anfang sicher, wir müssen es auf jeden Fall selber ausprobieren. Es hat sich auch total angeboten, weil diese Yogaschule sehr häufig kostenlose Probestunden anbietet. Und dann sind wir da hingegangen in Berlin und auch in München zum Beispiel. Und der zweite Schritt war, dass wir Menschen gesucht haben und ja auch gefunden haben, die eben an dieser Yogaschule dabei waren. Also es war ja klar, diese einzelne erste Hörerin, die reicht uns natürlich nicht aus als Zeugin, Informantin, um jetzt da wirklich sicher zu sein, ja, da steckt ein problematisches System dahinter.
Und zu diesem ersten Schritt, wie ist dann eure Probestunde abgelaufen? Wie habt ihr die so empfunden, Katja?
Ja, also wir waren da natürlich selber sehr gespannt erstmal im Vorfeld, was uns da erwarten wird, weil wir ja eben schon so Vorwürfe gehört hatten. Letztendlich war das dann in Berlin, wo wir waren, das war eine Tantra-Schnupperstunde und wir haben da erstmal 1,5 Stunden Yoga-Übungen gemacht. Also da war jetzt nichts mit Tantra, was man sich so vorstellt, klischeehaft, dass sich da die Leute irgendwie anfassen und, weiß ich nicht, sexuelle Dinge machen, sondern gar nicht. Es waren einfach Yoga-Übungen. Christiane fand die total lasch. Die ist eher die sportliche von uns.
Tantra-Yoga, ja.
Ich fand's schön und entspannt, muss ich sagen. Also ich fand es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und was aber halt wirklich das Interessante war oder was uns so, wo wir uns so dachten, oha, war, dass nach diesen 1,5 Stunden Yoga nochmal 1,5 Stunden Theorie gemacht wurde von der Yoga-Lehrerin oder Tantra-Lehrerin. Da konnten die ganzen Yogaschüler Fragen auch an die Kursleiterin stellen. Und das war super interessant für uns zu sehen. In dieser Yogastunde waren sehr viele junge Menschen, Männer und Frauen ungefähr so gleichermaßen. Und die haben wirklich die Yogalehrerin gelöchert mit Lebensfragen. Also nicht mit Yoga-Fragen, sondern wirklich so, hey, ich habe ein Problem in meinem Job, wie kann ich da vielleicht besser werden?
Ja, und wir haben eben auch draus mitgenommen, so nach dem Motto, mit Yoga kannst du dein ganzes Leben verbessern. Also deinen Beruf, dein Sexleben, deine Beziehungen. Einfach ein ganz, ganz großes Heilsversprechen. Alles sei ein Test, die einen ins nächste Level bringen soll. Und ja, wir sind schon mit so ein bisschen einem mulmigen Gefühl rausgegangen.
Ja, das klingt jetzt auch ehrlicherweise wie ein ganzer Workshop, nicht wie eine Schnupperstunde. Und also so ein Workshop zur Selbstoptimierung, so habe ich irgendwie gerade den Eindruck.
Kann man so sagen, das liegt ja auch sehr im Trend.
Und wir haben dann auch, Stichwort Workshop, haben auch nach dieser Stunde oder während der Stunde eben DIN A4-Blätter mit Unterrichtsmaterial ausgehändigt bekommen. Und da waren so Texte drin von der Yoga-Bewegung mit Infos zu Tantra, zu sinnlich-sexuellen Partnerübungen. Und es ging auch immer wieder, das ist uns so richtig ins Auge gestochen, um Secret Informations, die dann irgendwie ja uns enthüllt werden, wenn wir weiter dabei sind und weiter Yoga machen oder halt in dieser Schule.
Ja, naja, ist ja vielleicht auch ein bisschen nachvollziehbar. Ihr sollt ja bei der Stange bleiben sozusagen. Also ihr sollt ja da irgendwie mitmachen. Weil ihr von diesen Heilsversprechen gesprochen habt, die ihr da erfahren habt oder von denen ihr gehört habt. Ich habe mir die Webseite von der DATI, also von der Deutschen Akademie für Traditionelles Yoga, mal angeschaut. Da gibt es auch einen Hinweis und da gibt es so einen Haftungsausschluss in so einem Kasten unter den jeweiligen Seiten einen rechtlichen Hinweis zu ihren Online-Kursen. Und da steht, ich zitiere das mal kurz in Auszügen, traditionelles Yoga und Tantra-Yoga ist keine Heilmethode, sondern lediglich eine unterstützende Maßnahme, um das Wohlbefinden zu steigern. Die in den Online-Kursen vorgestellten Methoden und Übungen, in Klammern geistige, spirituelle, energetische Körperpraxis, sind kein Ersatz für die Diagnose oder den Besuch bei einem Arzt, Heilpraktiker, Psychologen oder Psychotherapeuten. Also das hört sich ein bisschen so an, als würde man vorbeugen wollen, dass sich da jemand zu viel von verspricht, oder?
Ich denke auch, das ist so eine Art rechtliche Absicherung. So was Ähnliches haben sie uns dann auch geschrieben. Ich kann nur berichten von unseren Recherchen. Da war es eben so, dass uns mehrere erzählt haben, dass sie in der Yogaschule zum Beispiel dann kein Vertrauen mehr hatten in, ich sage es jetzt mal, reguläre Ärzte und Ärztinnen. Oder dass sie das Gefühl hatten, selbst schwere Krankheiten könne man mit Yoga heilen. Oder mit speziellen Heilkräutern, die der Yoga-Guru höchstpersönlich, also von dem Yoga-Guru haben wir ja schon kurz gehört, die hat der per Brief empfohlen. Ja, und damit haben wir dann auch die Yogaschule in Deutschland konfrontiert. Und da hieß es dann eben offiziell, so ähnlich wie in diesem Disclaimer da online, Beschwerden sollten immer von einem Arzt oder Heilpraktiker abgeklärt werden.
Ja. Ihr habt dem auch eine ganze Folge in eurem 8-teiligen Podcast gewidmet. Natürlich werden wir nicht auf alles hier in unserer Folge eingehen können. Bei uns liegt der Fokus ja auch auf den Ermittlungen. Zurück zu euren Recherchen. Ihr habt ja auch nach Insidern, nach Aussteigerinnen und Aussteigern gesucht. Wir haben jetzt Marie schon gehört, aber sie war nicht die Einzige, mit der ihr gesprochen habt.
Genau, sie war die Erste, aber nicht die Einzige. Wir dachten auch am Anfang so, boah, ob wir da jetzt noch weitere finden, auch in Deutschland. Und letztendlich haben wir aber mit insgesamt 46 Aussteigerinnen und Aussteigern gesprochen.
Man muss dazu sagen, da kamen jetzt natürlich auch im Laufe der Zeit immer mehr dazu. Ganz am Anfang hatten wir nur so eine Handvoll junger Frauen, mit denen wir gesprochen haben. Und es wurden dann aber im Laufe der Zeit immer mehr, denn diese Recherche begleitet uns ja schon länger. Und als wir jetzt unser Buch veröffentlicht haben, kamen eben nochmal Leute auf uns zu, die gesagt haben, ja, ich war auch dort in dieser Yogaschule und mir ist auch genau das passiert. Sodass wir jetzt mit fast 50 Menschen gesprochen haben, die betroffen sind.
Ja, und einige davon haben eben auch, genauso wie Marie, den Guru oder den sogenannten Guru persönlich getroffen. Und ja, teilweise liegen auch wirklich Jahre zwischen den Ereignissen. Manche eben, bei denen war es vor 10 Jahren und bei den anderen 2000, was ist das jüngste, Christiane?
22.
Genau, ja.
Aber unabhängig voneinander haben sie uns eben das Gleiche erzählt. Und das war das Spannende für uns, dass wir dann Muster erkannt haben.
Das heißt, auch wenn jetzt Maries Erfahrungen natürlich subjektiv sind, dann ist es am Ende aber die große Anzahl der sich, ja, wie ihr sagt, unabhängig voneinander ähnelnden Berichten, die eben zeigen, dass es ja eben nicht ein Einzelfall gewesen ist. Und soweit es euch möglich war, habt ihr natürlich auch Dokumente und schriftliche Belege gesammelt. Da wir jetzt heute vorrangig Maries Erlebnisse so als einen Teil des ganzen Systems schildern wollen, stellen wir sie mal kurz vor. Heute ist Marie 29 Jahre alt, als sie zum Yoga kommt. Da ist sie so Anfang 20, das war 2019, 2020. Sie ist behütet aufgewachsen und sehr sportlich. Sie studiert Psychologie und ist eigentlich so gar nicht spirituell.
Da war ich immer super interessiert dran, irgendwie so ein bisschen tiefer zu verstehen, warum wir so funktionieren, wie wir funktionieren. Und ja, es ist jetzt, wenn man darauf zurückguckt, ganz interessant, dass ich dann diejenige bin, die da so reinrutscht.
Und Marie war damals in einer Art Sinnkrise. Sie fragt sich, was will ich eigentlich vom Leben, und fängt dann an, um die Welt zu reisen. Irgendwann kommt sie nach Indien und zufällig an eine Yoga- bzw. Tantra-Schule. Und damit fängt dann alles an, Katja.
Genau, ja. Also sie war in Indien in Rishikesh. Das ist so der Ort für Yoga. Da waren schon die Beatles in den 60ern und haben meditiert. Bei einem anderen Guru. Und Marie hat eben in Rishikesh auf der Straße einfach einen Flyer für die Yogaschule in die Hand gedrückt bekommen und hat gesehen, ah, da kann man auch Tantra machen. Und das fand sie irgendwie total interessant und sie war neugierig und sie ist zu einem kostenlosen Einführungsabend gegangen. Und da waren mit ihr auch ganz viele andere junge Menschen. Sie hat sich super wohl gefühlt von Anfang an, alle total sympathisch und offen und herzlich. Und sie hat außerdem bei diesem Einführungsabend Videos vorgespielt bekommen von Yogaschülerinnen und Schülern, die eben da in diesen Videos erzählt haben, wie toll das alles ist an dieser Schule. Und ja, sie hat sich einfach so wohlgefühlt da drin, dass sie sofort einen Kurs gebucht hat. Und es kam noch dazu, sie hat sich Hals über Kopf in einen der Yogalehrer verliebt. Der heißt Jasper und ja, sie fand den wirklich so vom ersten Moment an toll, wo sie sich dachte, also das muss der richtige Ort für mich sein.
Das motiviert jetzt natürlich noch einmal mehr, die Schule zu besuchen. Was lernt sie dann da? Wie läuft das da?
Also Marie ist ja letztendlich dann für mehrere Monate in dieser Schule in Indien. Sie übernachtet in einem Hostel, aber ist de facto eigentlich den ganzen Tag dort, macht Yoga, trifft sich da mit den ganzen anderen Yoga-Schülerinnen und Schülern und ja, taucht einfach immer mehr ein in diese eine Gemeinschaft, trifft sich kaum noch mit anderen, sondern das spielt sich, ihr ganzes Leben spielt sich eigentlich nur noch an dieser Schule, ab, auch mit ihrem Freund natürlich, mit Jasper.
Dadurch warst du halt auch super eng mit den ganzen Leuten, die halt in der Gruppe waren. Also dann abends bin ich mit denen dann halt irgendwie essen gegangen oder so. Also das war dann halt auch wirklich super, super close.
So, jetzt wissen wir ja aber schon, so schön wie das da am Anfang ist, so wird es nicht bleiben. Wann kommt dir denn das erste Mal was komisch vor?
Marie weiß das ganz genau, sogar mit Datum. Es war der 12. März 2020 und sie weiß es deshalb so genau, weil das der Geburtstag war des Yoga-Gurus Gregorian Bivularu. Der war zwar nicht vor Ort in Indien, aber diese ganze Gemeinschaft aus Yogaschülern und Yogaschülerinnen, die saß eben an diesem Tag zusammen und hat meditiert, um sich mit ihm spirituell zu verbinden, zu Ehren seines Geburtstags.
Da läuft einfach 6 Stunden lang Musik. So, und dann sitzt du einfach da mit geschlossenen Augen und sollst halt irgendwie dich connecten zum Guru. So, weil angeblich, das Ding ist halt, dass angeblich er dann in dem Moment halt auch meditiert und sich irgendwie verbindet mit uns und was auch immer.
Grigorian Bivolaro, das ist, wir haben es von Christiane gerade schon gehört, für einige Schülerinnen und Schüler dieser sogenannte Guru. Von dem haben wir auch ganz am Anfang gesprochen. Und wir werden ihn gleich in Anführungsstrichen noch ein bisschen genauer kennenlernen. Das klingt jetzt aber gerade nicht so, als würde Marie an dieses Meditieren und sich zu ihm verbinden wirklich glauben, oder?
Nee, also zu dem Zeitpunkt nicht. Sie hat zwar gesehen, es hängt da ein kleines Bild von ihm in der Yogaschule. Sie hat ab und an mal was von ihm gehört, aber sie spürt eigentlich keine Connection zu ihm. Eher zu den anderen Leuten im Raum. Mit denen fühlt sie sich stark verbunden. Im April 2020 allerdings ist dann alles erstmal vorbei wegen Corona. Marie muss nach Hause fliegen. Und da bemerkt jetzt ihre Familie, vor allem ihre Mutter, Marie ist nicht mehr die sie kennt.
Also ich weiß noch den ersten Tag, als ich nach Hause gekommen bin, da hatten wir so einen riesen Streit. Auf einmal bin ich komplett anders, als ich vorher war, weil vorher war halt nichts Spirituelles, gar nichts in die Richtung. Und auf einmal war ich halt so, wow, komplett auf links gedreht irgendwie.
Ja genau, also Marie macht eben jetzt auf einmal stundenlang Yoga, ist in ihrem Zimmer und kommt gar nicht mehr so richtig raus. Sie fastet, das ist auch was, was ihr eben in der Yogaschule empfohlen wird, weil es eben ganz besonders toll für die Energien im Körper sind, fürs Yin und Yang. Und ja, als der erste Flieger wieder geht, da fliegt sie nach Rumänien. In Rumänien ist die Mutterschule sozusagen von Atman. Die nennt sich da MISA. Also dort wurde eben das Ganze gegründet eigentlich. Und Jasper, ihr Freund, ist auch dort. Und ja, Marie will bei ihm sein und bei den anderen Yogaschülern.
Also sie ist so richtig drin jetzt in der Bewegung, in ihrer Gruppe und findet diese Gemeinschaft toll, geht darin auf. Und was sie da in Rumänien erlebt, darum soll es gleich gehen. In Rumänien befindet sich, wie gesagt, die älteste der Yogaschulen vom Atman-Verband. Dabei ist eigentlich ja Indien für Yoga-Tradition bekannt. In diesem Fall ist es aber so, dass Grigorian Bivolaro, also der sogenannte Guru, aus Rumänien kommt und da diese MISA-Schule, diese MISA-Yoga-Schule gegründet hat. Lasst uns mal ein bisschen genauer auf seine Biografie schauen. Wer ist denn dieser Bivolaro eigentlich?
Grigorian Bivolaro, der wird im März 1952 in Rumänien geboren und es ranken sich eben ganz viele Legenden um ihn. Drum ist immer nicht so ganz klar, was jetzt sicher stimmt und was nur so ausgeschmückt wurde. Es gibt eine Webseite, die Anhänger für ihn erstellt haben. Und da ist eben zu lesen, dass er sich schon ganz, ganz früh als Kind eigentlich schon mit Yoga beschäftigt hat und mit Spiritualität, dass er auch Telepathie erlernt hat. Und es ist eben so, dass in den 60er Jahren in Rumänien, da kam Nicola Ceausescu an die Macht. Der ist Diktator gewesen mit einem sehr, sehr brutalen Geheimdienst, der Securitate. Und dieser Geheimdienst hat Andersdenkende oder auch Regimegegner verfolgt und eben auch Bivolaro. Er ist ins Gefängnis gekommen, weil er Yoga unterrichtet hat, das damals aber verboten war. Und ja, in einem Video aus den 90er Jahren, das wir gesehen haben, da erzählt Bivolaro, er habe sich eben mit Hilfe von Yoga, Telepathie und auch Hypnose selbst aus dem Gefängnis befreit. Andere Quellen sagen aber, er sei einfach freigelassen worden. 1989 wird dann der Diktator gestürzt und Bivolaro wird von seinen Anhängern eben gefeiert als ein Befreier, als einer, der sich für freies Denken einsetzt. Und er gründet dann 1990 eben die Yogaschule MISA. Und seine Anhänger, die tragen dann nach und nach eben diese Lehre, seine Lehre weiter in die Welt und eröffnen dort Yogaschulen.
Also es klingt schon so ein bisschen nach einer Heldengeschichte, die er da von sich verbreitet oder die zumindest auch seine Anhängerinnen und Anhänger verbreiten. Wie kommt der denn dann aber auf die Interpol-Liste? Da kommt man ja jetzt auch nicht einfach so drauf.
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen verwirrend. Es geht sehr, sehr viel hin und her. Letztendlich ist es so, 2004 wird Bivolaro in Rumänien angezeigt, weil er angeblich eine Beziehung zu einer Minderjährigen hat. Er sitzt kurz in Haft in Rumänien, wird aber dann freigelassen und flieht. Ja, und dann geht's nach Schweden für ihn. Dort bekommt er politisches Asyl, weil er und seine Anhänger eben sagen, er werde politisch und religiös verfolgt in Rumänien. Und in Schweden glaubt man ihm. 2013 wird er dann in Rumänien wegen Sex mit einer Minderjährigen eben verurteilt, ist aber nicht da. Und wie er jetzt auf diese Interpol-Liste kommt wiederum, das passiert 2017 und geht von Finnland aus. Da gibt es eben ja auch eine Yogaschule, die seine Lehren verbreitet. Und dort gibt es Vorwürfe gegen ihn und seine Schule. Der Vorwurf, der im Raum steht in Finnland, ist eben Menschenhandel. Und deswegen wird er dann in Finnland mit einem internationalen Haftbefehl gesucht.
Das ist ja eine heftige Anschuldigung. Wir werden noch genauer besprechen, wie genau dieser Weg von einer Yogaschule zu Menschenhandelsvorwürfen führt. Aber dass jetzt nach Bivolaru auch international gesucht wird mit einem internationalen Haftbefehl, das geht doch auch an den Anhängerinnen und Anhängern nicht spurlos vorbei. Also das müssen die doch auch mitbekommen haben, oder?
Ja, ja, die wissen das schon. Allerdings wird ihnen da die Geschichte ganz anders erzählt. Also zum Beispiel Marie. Die hat uns eben gesagt, es gibt für alles eine Begründung und ihr wurde erzählt, Bivolaru werde ganz zu Unrecht politisch und religiös verfolgt.
Weil er natürlich ganz, ganz viel Gutes zu dieser Erde bringen will und natürlich dann alle Dämonen, ne, wieder irgendwie loslegen und ihn dann verfolgen und dann die Dämonen natürlich auch alle Leute irgendwie infiltrieren und dann anfangen, ihn zu verfolgen. Deswegen muss er sich jetzt halt verstecken. So, es ist nicht, weil er wirklich irgendwas falsch gemacht hat oder so, sondern weil das alles nur die Dämonen sind, die ihn halt davon abhalten wollen, Gutes zu tun.
Jetzt hat Marie von den Dämonen gesprochen, die angeblich andere Menschen infiltrieren und von denen Bivolaru verfolgt wird. Ihr habt erzählt von Telepathie und Hypnose, von Yin und Yang, was eigentlich ja gar nicht aus dem Yoga kommt, meines Wissens. Frage, was ist denn eigentlich alles Teil dieser Lehre, die Bivolaru da verbreitet?
Ja, das ist tatsächlich so eine krude Mischung aus ganz vielen verschiedenen Elementen. Da ist Hinduismus mit Göttern, Shiva und Shakti mit drin. Im Garten von der Deutschen Akademie für Traditionelles Yoga in Berlin haben wir eine Buddha-Statue stehen sehen. Dann ist ganz viel orthodoxes Christentum mit dabei. Es werden Engel ja sozusagen angebetet, oder Christiane?
Ja, also wir haben auf jeden Fall viele so Art Schreine gesehen, wo eben Engelsfiguren standen. Wir haben Buddha-Statuen gesehen. Also es ist im Prinzip ein wilder Mix, kann man sagen. Was uns aber aufgefallen ist, zum Beispiel, also einige sehr kritische Sachen, zum Beispiel, dass eben einige Filme und auch Musik als dämonisch angesehen wurden und dass Homosexualität unter Männern abgelehnt wird, unter Frauen aber nicht. Also das gehört sozusagen dazu.
Sie sagen ja auch, sie bieten da Tantra an. Tantra ist ja eigentlich ursprünglich eine Lehre, ganz alt, aus Indien und hat eigentlich gar nichts wirklich was mit Sexualität zu tun. Was diese Schule anbietet, ist eigentlich eine Neo-Tantra, ja. Also das ist eine neue Entwicklung, so eine Verwestlichung des Tantra letztendlich. Und da geht es eben ganz viel um so sexuelle Energien und Praktiken.
Das ist also dieses Klischee, was man eigentlich an erster Stelle im Kopf hat, wenn man Tantra hört, wenn man den Begriff hört. Es gibt ganz verschiedene Bausteine, aus denen sich Bivolaru da so eine Lehre zusammengebastelt hat, möchte ich fast sagen, weil wir jetzt schon ganz oft diesen Begriff Guru gesagt haben. Marie hat ihn so bezeichnet, aber hat er sich eigentlich auch selber so gesehen und so genannt und daraufhin seine Schule gegründet?
Ob er sich selber so genannt hat, können wir eigentlich gar nicht sagen. Wir können nur sagen, dass die Deutsche Akademie für Traditionelles Yoga auf unsere Anfrage gesagt hat, offiziell sei er nicht der Guru von dieser Yogaschule. Aber manche Mitglieder würden ihn eben als spirituellen Lehrer sehen und ihnen ist eben ganz wichtig zu sagen, das ist alles freiwillig. Wir haben aber mitbekommen, dass es eben ja, sehr, sehr viele Menschen gibt, die ihn als so eine Art Guru sehen.
Ja, oder sogar gottähnlich wirklich sehen. Die bauen für ihn Altäre auf.
Ja, genau. Also, dass er magische Kräfte hat und ja, alles Mögliche wird da geglaubt. Wir haben ja auch mit der Sprecherin von MISA gesprochen und die hat uns dann gesagt, ja, Bibularu habe ja bis 1995 in Rumänien gelehrt, seitdem aber nicht mehr. Also da wurde die Rolle so ein bisschen klein geredet. Ja,
stimmt aber tatsächlich eigentlich nicht. Also der hat schon weiter da Vorträge, also Vorträge von ihm wurden weiter abgespielt an der Schule, ja.
Ja, genau, also er hat eine tragende Rolle, auch wenn er keine offizielle Rolle mehr hat. Also wir gehen schwer davon aus, dass er sich einfach so seine Lehre nach seinen Vorstellungen gebaut hat und damit die Schule gegründet hat.
Und es gibt ganz offensichtlich viele Namen für ihn. Grigorian Bivularu, das ist sein bürgerlicher Name. Es gibt den Begriff Guru, den wir hier auch zitieren, da viele eurer Aussteigerinnen und Aussteiger, mit denen ihr gesprochen habt, ihn so genannt haben. Ich habe in eurem Podcast den Namen Grieg gehört. Also das ist auch eine Möglichkeit, ihn so zu nennen. Aber ihr habt jetzt auch gerade schon gesagt, die Dati distanziert sich so davon, ihn tatsächlich als Guru zu bezeichnen. Warum macht sie das?
Ja, also es ist natürlich keine komplette Distanzierung, ne? Sie sagen eben, er sei nicht der Guru ihres Vereins.
Also von wegen, es ist keine komplette Distanzierung. Das haben wir schon gesehen, als wir in Berlin waren bei der Yoga-Schnupperstunde. Und da hängt eben auch ein Bild von ihm im Treppenhaus neben ganz vielen anderen, ja, großen Menschen wie Jesus oder Gandhi, ja. Also distanzieren, würde ich sagen, sieht anders aus.
Ja, aber warum sie sich jetzt da so verhalten, das können wir jetzt nur drüber spekulieren. Wir hätten immer gerne mit ihnen ein Interview geführt und das mal genau besprochen, aber die Fragen haben sie uns ja leider nur schriftlich beantwortet und wenn wir Nachfragen geschickt haben, dann haben wir meistens gar keine Antwort mehr bekommen. Wir können uns vorstellen, dass sie halt vermeiden wollen, als Sekte rüberzukommen, weil Gurus sind ja ein Sektenmerkmal.
Um eins zwischendurch noch klar zu machen, Yoga allgemein wird von Millionen Menschen weltweit praktiziert, in welcher Form auch immer. Die Menschen fühlen sich dadurch besser, stärker, jetzt nicht nur körperlich, auch geistig. Und das soll hier auf gar keinen Fall in Frage gestellt werden. Die Kolleginnen und Kollegen vom WDR-Wissenschaftsformat Quarks und auch von ARD Alpha haben sich jeweils damit beschäftigt, ob die Effekte von Yoga auch wissenschaftlich belegt werden können. Und diese Artikel haben wir in unserer Folgenbeschreibung verlinkt, falls Sie das interessiert. Was wir hier in dieser Folge besprechen, das ist ein mutmaßlich missbräuchliches und manipulatives System, das sich unter dem Deckmantel einer Yoga-Lehre offenbar entwickelt haben soll. Und an welchen Merkmalen das erkennbar ist und wie das in mehreren Fällen konkret geschehen sein soll, das wollen wir hier heute offenlegen. So, wir waren jetzt vor der Yoga- und Tantra-Theorie von Bivularu dabei stehen geblieben, dass Marie in der Corona-Zeit also die allererste Gelegenheit nutzt, um nach Rumänien zu fliegen, um bei ihrem Freund Jasper und bei der Yogaschule MISA zu sein. So heißt sie dort in Rumänien. Was erfährt sie dann dort? Wie geht's ihr?
Also es geht ihr erstmal an sich ganz gut, ja. Sie macht Yoga, sie macht Tantra, sie geht in der Gemeinschaft auf. Es gibt aber eben nach wie vor das, was sie sehr störend empfindet, nämlich täglich auf Grigorian Bivularu zu meditieren, sich jetzt mit ihm eben geistig zu verbinden.
Also da habe ich tatsächlich, als ich diese Meditation gemacht habe, so Probleme mit gehabt. Also ich war so, boah, habe ich überhaupt keinen Bock drauf und es ist alles, also wo ich tatsächlich wirklich sauer wurde. Also richtig so, boah, ich habe da keine Lust zu. Das wurde mir dann natürlich auch erzählt, so ja, das ist alles nur ein spiritueller Test. Wenn du da irgendwelche Probleme mit hast, mit diesem ganzen Guru-Gedöns und mit ihm, spiritueller Test. Das sind die Dämonen, die dich davon abhalten wollen, mit deinem Guru in Kontakt zu kommen.
Das heißt, Marie äußert auch in dieser Yogaschule Zweifel und sie möchte dieses Meditieren hin zu Bivularu eigentlich gar nicht so richtig, aber die Lehrer gehen darüber hinweg.
Ja, also es gibt eine Begründung für alles. Ja, diese Zweifel wurden zum Beispiel damit begründet, ja, du bist noch nicht so weit spirituell, du verstehst es noch nicht, du musst mehr an dir arbeiten oder eben, das sind Dämonen in dir und die würden sie davon abhalten, weiterzukommen. Letztendlich kann man sagen, dass das, was da passiert ist, Gaslighting ist. Ja? Also dieses schlechte Gefühl, dieses Bauchgefühl, was Marie hat beim Anblick des Gurus, das wird ihr abgesprochen, da wird so drüber hinweggegangen. Und das soll in der Yoga-Bewegung übrigens immer wieder passiert sein. Also das haben uns ganz viele erzählt. Und Marie denkt deshalb eben, es liegt an ihr, wenn sie die Dinge jetzt anders sieht als andere. Ja? Wenn sie schlechte Gefühle hat bei Sachen, die andere gar ganz toll finden. Und das Problem an der Sache ist, irgendwann kann sie ihrem eigenen Bauchgefühl, ihrer Intuition nicht mehr vertrauen.
Jetzt hast du gerade gesagt, Christiane, es gibt noch weitere Momente, wo ihr das passiert oder widerfährt. Was sind denn noch so andere Beispiele?
Ja, zum Beispiel ihr Freund Jasper, der hatte neben ihr noch eine andere Freundin in der Yogaschule. Das war so gang und gäbe, dass man da einfach mehrere Beziehungen unterhält. Und die Marie, die war aber super eifersüchtig. Ihr soll dann gesagt worden sein, ja, Eifersucht, das ist doch ein Gefühl, das du überwinden musst, wieder sowas Dämonisches, was dich davon abhält, dich weiterzuentwickeln. Und dann fühlt sich Marie doppelt schlecht, weil sie eben eifersüchtig ist auf ihren Partner, der nebenbei noch eine andere hat, und weil sie sich denkt, Mist, ich bin spirituell noch nicht weit genug, ich bin auf dem unteren Level, ich bin schlecht sozusagen, weil ich diese Eifersucht in mir trage.
Als ich dann rausgefunden habe, dass er mit jemand anderem zusammen war, die ganze Zeit, das war mein spiritueller Test. Also da dann nicht zu sagen, okay, das war's, Hase, see you never, so, das war mein Test. Wo mir dann die ganze Zeit vorgehalten wurde, so, ja, und wenn du irgendein Problem hast, das sind nur die Dämonen. Und du musst das einfach loslassen. Ja, als es mit Jasper dann wirklich bergab ging, da wurde mir dann natürlich wieder gesagt, weil ich ja so viele Probleme hatte jetzt, dass er mir ja so helfen könnte. Und da bin ich dann irgendwann tatsächlich auf den Trichter gekommen, so, okay, ja, jetzt schreibe ich ihm einen Brief.
Und mit ihm meint sie Gregorian Bivolaro. Das heißt, er soll ihr jetzt helfen, diese Eifersucht loszuwerden?
Ja, genau. Er soll ihr helfen, das erhofft sie sich. Es ist nämlich in der Schule gang und gäbe, dass man dem Guru mehrere Briefe schreiben kann, wenn man ihm Fragen hat, wenn man Probleme hat. Er ist ja selber nicht in Rumänien, nicht vor Ort, deshalb eben die Briefe. Bei Marie ist es eben so, sie schreibt Fragen in diesen Brief und sie legt noch zusätzlich, das wird ihr so geraten, ein Selfie von sich im Bikini oder in Unterwäsche bei. Und Tess hat eben den Sinn, wird so wie es ihr gesagt, dass der Guru damit ihre Aura lesen kann. Ja, also er sieht angeblich energetische Farben um sie herum, die Aura. Und da erkennt er eben, wie es in ihr drin aussieht, psychisch und gesundheitlich. Und auf dieser Basis kann er eben ihr helfen, heißt's.
Meine Augen sind gerade ganz groß geworden, als ihr das mit dem Unterwäschefoto erwähnt ja. habt. Was antwortet er ihr dann darauf? Also sie bekommt eine Antwort. Was steht da drin?
Also Marie hat uns erzählt, dass dieser Brief ihr von einer Yogalehrerin vorgelesen wurde. Und da stand eben drin, also er hat sie erstmal total gelovebombt in dem Brief. Er hat gesagt, sie sieht so toll aus, sie ist wunderschön. Hat sie auch mit Geschenken überschüttet. Und sie hat in dem Brief eine Einladung von ihm bekommen, von wegen sie sei auserwählt, so was ganz Besonderem. Sie darf in eine Villa gehen, nur für Frauen in Rumänien.
Und ich habe in eurem Podcast gehört, sie muss vorher aber, bevor sie in diese besondere Villa darf, auf die Bibel schwören. Da sind wir wieder bei den verschiedenen Elementen. Sie muss auf die Bibel schwören, dass sie niemals verraten wird, was in dieser Villa passiert. Wieso ist das denn geheim?
Naja, damit wird ja in der Bewegung ganz viel begründet. Ja, das ist eben so besonders, ein exklusives Wissen, ein geheimer Kreis. Das macht es natürlich für manche auch besonders, ne? Dass man jetzt da eingeladen ist. Und es zeigt ja auch so ein bisschen so wir gegen den Rest der Welt, ne? So eine Abschottung, die da mehr und mehr stattfindet. Ja? Und unsere Recherchen haben eben gezeigt, naja, das scheint schon alles sehr zwielichtig.
Letztendlich ist es ja auch so, ganz ehrlich, wenn dir jemand sagt, es ist geheim, du darfst mit niemandem drüber sprechen, dann stellen die das ja auch so sicher, dass das Ganze nicht öffentlich wird, ja?
Ja, man hat kein Korrektiv auch mehr von außen, ne? Wenn sie das jetzt zum Beispiel ihrer Mutter erzählt hätte, die hätte wahrscheinlich gesagt, pack deine Koffer und fahr wieder heim.
Was soll das alles, genau? Mhm.
Genau, ja. Und als Marie da ankommt in dieser sogenannten Villa, da muss sie erstmal ganz viel Papierkram erledigen, die Hausregeln akzeptieren. Und sie wird auch gleich zu Beginn gefragt, willst du Bivolaro treffen? für sie war klar, sie kann eigentlich nur Ja ankreuzen. Ne? Das wird von ihr erwartet. Sie hat es nämlich bei einer anderen Frau gesehen, dass die dann rausgeflogen ist, weil sie Nein angekreuzt hat. Sie gibt also irgendein Datum an, weit in der Zukunft, wann sie ihn treffen will. Und dann heißt es so, wir machen jetzt Fotos.
Das war halt alles also komplett nackt. Also vorher war es ja immer so noch mit Bikini für Camps und so. Da war komplett nackt. Und halt auch das erste Mal, dass du gefilmt wirst. Nackt.
Wozu soll das dann gut sein, diese Nacktfotos und Nacktaufnahmen?
Naja, sie ist zu dem Zeitpunkt wirklich schon sehr indoktriniert. Und es heißt eben, ja, es ist wieder für Bivolaru, der soll ihre Aura lesen, eben mithilfe dieser Aufnahmen.
Okay, also ich möchte auf gar keinen Fall irgendjemandem seinen Glauben absprechen. Aber für mich als Außenstehende, ich bin überhaupt nicht spirituell unterwegs. Und für mich hört sich das sowieso schon sehr fragwürdig an. Unterwäschefotos und spätestens bei den Nacktaufnahmen, da wäre doch dann eigentlich der Punkt, wo man ganz rational sagen würde, Dankeschön bis hierher und nicht weiter, ich bin jetzt raus. Wir haben vorhin schon von Gaslighting gesprochen, also Menschen so zu manipulieren, dass sie sich selbst nicht mehr trauen und ihre Zweifel klein oder wegreden. Und es fällt mir aber trotzdem wirklich sehr schwer zu verstehen, warum Marie dann auch noch diesen Punkt mitmacht und immer weiter ihre Grenzen überschreitet. Wie ist das zu erklären?
Ja, uns ist es auch ehrlich gesagt am Anfang ganz schön schwer gefallen, das zu verstehen. Und ich glaube, wir haben es eigentlich erst mit der Recherche zu unserem Buch so richtig verstanden, weil wir da nochmal tiefer eingetaucht sind in diese ganzen Mechanismen der Manipulation, ja, was da dahinter steckt. Und letztendlich ist es so, dass eben in der Yoga-Bewegung nach und nach ganz langsam und schrittweise die Grenzen nach unten, also herabgesetzt wurden, ja. Also du siehst, alle machen das in der Schule. Das scheint da ganz normal zu sein. Ich muss vielleicht über meinen Schatten jetzt einfach springen, wenn es so normal ist. Vielleicht bin ich zu prüde. Ja, dann mache ich es jetzt halt auch. Das ist okay. Ja, manche sind auch einfach neugierig erstmal. Die wollen mitmachen. Die wollen dabei sein. Die wollen auch rausfinden, was steckt da dahinter? Was erwartet mich dann, wenn ich das abgebe? Was erwartet mich, wenn ich in die Villa komme? Ja, werde ich mich weiterentwickeln oder verpasse ich was, wenn ich jetzt das Nacktfoto nicht mache? Habe ich dann alle Chancen vertan auf einen Zugang zu einer höheren Spiritualität? Es gibt auch eben auch immer wieder, ja, wie wir schon gesagt haben, diese Tests. Ja, es wird einem immer ja gesagt, das ist alles ein Test. Es gibt ganz viele verschiedene Tests im Leben. Ihr werdet immer wieder auf Tests stoßen. Das sind letztendlich so Dämonen, böse Kräfte. Das müsst ihr überwinden. Also wenn dieses Foto zum Beispiel, haben dann eben manche so als Test gesehen, so okay, das ist jetzt das, wo ich mich dagegen eigentlich innerlich sträube, aber das ist genau das, was ich jetzt machen muss, weil, ne, das hindert mich sonst an meiner spirituellen Entwicklung. Und dann kommt noch dazu, dass Marie und auch ganz viele andere an der Schule ja die ganze Zeit eigentlich in einer abgeschlossenen Gruppe war. Ihr Freund war Teil davon und sie hatte auch gar keinen Reality-Check mehr von außen letztendlich. Keine Leute mehr, die ihr gesagt haben, so hey, Moment mal, mach das nicht oder es scheint mir eine schlechte Idee zu sein. Und dann gab es noch Testimonies und also Erfahrungsberichte von anderen Yoga-Schülerinnen und Schülern, die denen auch immer wieder vorgespielt wurden, wo ganz viele Leute eben geschwärmt haben von Bivolaru oder eben jetzt speziell auch von dieser Villa nur für Frauen.
Okay, das heißt, Marie macht auch das mit, lässt diese Fotos und Aufnahmen von sich machen. Wie geht es ihr dann in der Villa?
Also in der Villa, diese Zeit an sich beschreibt Marie eigentlich als was total Tolles, weil sie da eben nur mit Frauen unterwegs ist, die alle so auf ihrer Wellenlänge sind und sie kriegen da auch verschiedene Kurse oder Vorträge, unter anderem eben zum Thema Eifersucht. Da geht es eben dann darum, wie man das am besten in den Griff bekommt, was natürlich super für Marie ist, weil sie ja dieses Problem mit der Eifersucht hat mit ihrem Freund Jasper. Sie erfährt aber auch, wie man seine Periode unterdrücken kann oder wie man die perfekte Liebhaberin werden kann.
Es war natürlich interessant, so diesen ganzen Kram zu lernen. Es war super viel halt auch dann wirklich für Frauen. So. Wo wir ja uns als Frauen hinentwickeln sollten, war ja dieses Ding, dass wir praktisch mehr so werden wie Mahashakti. So. Und Mahashakti ist praktisch Gott in Frauenform. So. Und das war halt das, wo wir uns nachrichten sollten.
Ihr habt auch mit der MISA-Sprecherin ein Interview geführt für euren Podcast und sie unter anderem zu diesen Geschehnissen in der Villa befragt. Und ihr habt dafür auch Antworten bekommen. Allerdings können wir die hier jetzt nicht mehr zitieren oder abspielen. Was ist da der Hintergrund?
Ja, also ich kann es nur empfehlen, sich das nochmal anzuhören in unserem Seelenfänger-Podcast, weil es war ein sehr langes Gespräch und es war doch sehr aufschlussreich. Also ja, kurz zusammengefasst würde ich sagen, zu einigen wurde gesagt, ja, davon wissen wir nichts. Anderes haben sie aber auch verteidigt. Aber es ist eben so, wir haben die MISA-Pressesprecherin dann nochmal angefragt für unser Buch. Und da hat sie uns dann aber nicht die Erlaubnis gegeben, dass wir dieses Interview nochmal verwenden. Der Grund ist, dass eben aktuell immer noch ein Ermittlungsverfahren läuft gegen Grigorian Bivularu. Und deshalb möchte sie das nicht.
Zurück zu Maries Geschichte. Sie hat das ja eigentlich ursprünglich gemacht, ist in diese Villa gegangen, um ihre Beziehung mit Jasper zu retten. Das, was sie da alles gelernt hat, hilft ihr das denn dann letzten Endes?
Naja, einerseits redet sie sich das natürlich ein. So, das ist jetzt das, was ich offensichtlich machen muss. Aber eigentlich hilft es ihr nicht, weil sie ist immer noch total eifersüchtig und vor allem ganz verzweifelt, weil ihr großes Ziel ist, sie möchte diese Beziehung zu Jasper um jeden Preis, weil sie einfach unfassbar verliebt ist. Gleichzeitig weiß sie, Jasper ist eben ein Anhänger dieser Yoga-Bewegung und auch von Grigorian Bivularu. Und als dann die Zeit in der Villa zu Ende geht, so nach ungefähr einem Monat, da erzählen die Kursleiterinnen, wie toll und lebensverändernd das sei, Bivularu zu treffen. Und zwar auch wieder sehr mysteriös und mit vielen Geheimnissen behaftet bei der sogenannten Initiation.
Dass das ja alles super toll ist und dass das halt für unsere spirituelle Evolution halt super wichtig ist und haben dann halt auch über ihre Erfahrung geredet natürlich, so nach dem Motto, dass das ja absolut life-changing war. Weil ich da halt so fertig war mit der Welt, habe ich halt gesagt so, ich fahre da jetzt einfach hin. Ich mache das jetzt einfach. Und dann bin ich nämlich hin und habe gesagt so, ja, ich weiß, ich habe den Zeitraum nächstes Jahr angegeben, aber ich will jetzt fahren.
Also Marie möchte also doch lieber sofort ihren sogenannten Guru treffen, obwohl sie zuvor ja noch skeptisch war und einen Zeitpunkt in weiter Ferne angegeben hatte, als sie in die Villa aufgenommen wurde. Sie hofft, damit ihre Beziehung zu Jasper retten zu können. Was dann dort bei diesem Treffen mit Bivularu passieren wird, das hatte ich ganz am Anfang der Folge ja schon erwähnt. Diese sogenannte Initiation, die stellt sich als Tantra-Sex mit dem damals fast 70-jährigen Grigorian Bivularu heraus. Wie der Weg dorthin aber ausgesehen hat, das wollen wir jetzt besprechen. Denn Marie hat euch erzählt, sie soll zusammen mit anderen Frauen im Auto von Rumänien nach Frankreich gebracht worden sein. Denn dort hält sich Bivularu zu dieser Zeit offenbar versteckt. Bei Paris hält das Auto schließlich auf einem Supermarktparkplatz und sie muss umsteigen. Und sie bekommt auch mit den anderen Frauen Hüte aufgesetzt und abgeklebte Sonnenbrillen.
Da war es für mich dann, also als sie uns dann diese Brillen aufgesetzt haben mit dem Hut und so, da war dann schon echt, das war schwierig. Das war das erste Mal, wo ich dann wirklich gedacht habe, so boah, jetzt habe ich echt Angst. Das war echt so Trafficking-mäßig, ne? Also wie du es im Film siehst. Also das war schon arg. Das war schon arg. Weil dann hatte ich so das Gefühl, jetzt wird es richtig, also jetzt so real.
Das heißt, Marie sieht ab diesem Zeitpunkt dann gar nicht mehr, wo es hingeht.
Ja, sie weiß gar nicht, wo ist sie überhaupt gerade. Sie bekommt nur mit, so von den Geräuschen und Gerüchen. Offensichtlich kommt sie jetzt in irgendein Haus rein. Dann darf sie eben diese Augenbinde abnehmen irgendwann und sieht da, okay, ich bin jetzt in einer Wohnung, da hausen ganz, ganz viele Frauen in Matratzenlagern und die warten offenbar alle auf ein Treffen mit Bivularu.
Sie wird dann auch gebeten, das Handy abzugeben. Die Begründung ist, dass das Energiefeld des Hauses dabei nicht gestört wird dadurch. Sie soll aber auch Kleidung abgeben, ihren Pass und ihren Gelbbeutel. Und ja, im Vorfeld durfte sie eben auch niemandem sagen, wohin sie fährt. Ihrer Familie sollte sie sagen, dass sie auf einem Retreat, auf einem Yoga-Retreat ist. Die ganzen Frauen warten alle darauf, Bivolaru zu treffen, der aber selber nicht in dieser Wohnung ist, stellt sich dann auch raus. Also der ist ganz woanders.
Also das ist eine Art Übergang, Wartehalle in Anführungsstrichen.
Genau.
Was passiert dann da in dieser Wohnung?
Ja, letztendlich wartet sie tagelang darauf, dass was passiert, dass sie aufgerufen wird. Sie sieht es an anderen Frauen, also es werden halt immer Namen genannt und dann verschwindet diese Frau wohl zum Guru. Marie macht in der Zeit Yoga. Sie sieht auch bei den anderen Frauen, dass die zum Beispiel ihre Brüste massieren mit Öl, damit die größer werden. Das ist wohl irgendwie so ein Ding, das bei Bivolaru total beliebt ist und darum machen die das. Sie wird auch angewiesen, spirituelle Filme anzuschauen, die sich dann aber eigentlich nur als Pornos, also ja, als klassische Pornos rausstellen. Sie ist insgesamt 2 Wochen dort in diesem Haus mit den anderen Frauen. Und dann erst wird sie aufgerufen und wird eben wieder mit verbundenen Augen in ein Auto gesetzt und dann zu einer anderen Wohnung gefahren, wo dann Gregoriam Bivolaru sie persönlich begrüßt.
Wir hören da mal in einer Collage rein, wie sie sich an diese Momente erinnert hat.
Also er ist so groß wie ich. So.
Okay.
Ja. Ja, es ist nicht so groß. Ist halt auch wirklich schon alt, ne? Also das war auch so ein Ding. Also ich hatte das nicht wirklich so irgendwie erwartet, dass er so alt aussieht. Schon. Also es ist wirklich schon so echt alter Mann irgendwie. Keine Angst haben, so. Und das war dann halt auch das Ding, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Also es war auch so, okay, ja, es ist mein Guru, yay. Ja, also das war echt schwierig. Aber auch da wieder, es ist halt dieser Druck einfach, der dir so eingebläut wird, so das ist dein Guru und es ist jetzt ein Mega-Event. Das verändert jetzt dein Leben hier gerade. So. Und dann interpretierst du halt auch so ein bisschen alles, was mit dir passiert, durch diesen Filter irgendwie. Weißt du, wo dann so diese Angst, die du fühlst, ist dann Aufregung irgendwie. Und es ist halt so positiv und es ist einfach so toll, wenn es halt eigentlich so dein Körper ist. What the fuck are we doing? Wir können definitiv nicht raus. Und dann wird dir halt auch deine Kleidung abgenommen. Also die haben dann da auch halt wieder Bademäntel und so hängen. Aber wir haben halt unsere Kleidung nicht. Und deswegen ist es dann halt auch so, okay, ich kann auch nicht wirklich rausgehen, weil ich habe halt nichts zum Anziehen. So. Und selbst wenn wir gesagt hätten, ey, ich will gehen, das wäre halt nicht einfach dann gegangen, so nach dem Motto, okay, ja, klar, wir fahren dich jetzt nach Hause, oder? Das wäre dann eine riesen Diskussion gewesen, so nach dem Motto, du hast irgendwelche Dämonen und was ist mit dir los und es geht ja gar nicht und also das ist überhaupt gar nicht Thema.
Das heißt, wir hören, Marie hat sich jetzt ganz offensichtlich unwohl gefühlt in dieser Situation, aber auch gefangen und nicht so, als hätte sie was in dem Moment dagegen unternehmen können, da rauszukommen. Und am Ende, trotz aller in ihr herrschenden Zweifel und Widerstreben, zieht sie dann auch wirklich dieses Ritual, diese sogenannte Initiation durch und hat Sex mit Bivolaru. Das klingt wirklich unglaublich und nochmal als Außenstehende ist das echt schwer nachzuvollziehen. In eurem Buch habe ich aber was sehr Interessantes gelesen, nämlich, dass die Yogaschülerinnen von Anfang an diese Technik des Transfigurierens beigebracht bekommen. Hat euch Marie denn auch was davon erzählt, ob sie das gelernt hat und was heißt das eigentlich?
Ja genau, sie hat es auch gelernt. Also das ist wohl auch Teil dieser ganzen Indoktrination. Transfigurieren soll bedeuten, dass man eben hinter die Fassade eines Menschen blickt, also zu seiner Seele, ja. Und eben auch gerade vielleicht bei Menschen, die man jetzt äußerlich unattraktiv findet. Ich versuche jetzt mal ein bisschen neutral auszudrücken, wie Bivolaru aussieht. Also uns haben einige gesagt, die dort waren, naja, sie hatten sich da doch was anderes vorgestellt. Also erstmal, dass er so viel Yoga macht, doch sehr unsportlich aussieht. Er ist halt einfach ein alter Mann, meinte Marie, mit einem weiß-grauen Bart und Tränensäcken und einer großen Brille. Naja, und mit diesen
fettigen Haaren, am besten mal googeln, dann ja, ist eigentlich ziemlich klar.
Genau, aber mit dieser Technik der Transfiguration sollte das eben dann möglich sein, auch mit Menschen vielleicht ein Tantra-Ritual zu machen, die man äußerlich unattraktiv findet, weil man dann eben den wahren Kern erkennt, die innere Schönheit.
Das heißt, es liegt schon nahe, dass die das lernen, damit genau das dann passieren kann.
Naja, das können wir jetzt zwar nicht belegen, aber ehrlich gesagt, der Verdacht liegt doch ziemlich nahe.
Okay, und Marie bringt das tatsächlich hinter sich, dieses Ritual. Was passiert danach?
Marie wird dann gebeten, ein sogenanntes Testimonial vor der Kamera abzugeben. Sie kommt in den Raum, ist nackt und wird dann gefilmt und ja, soll eben erzählen, wie das Treffen mit Bivolaro war. Und Marie merkt sofort, dass sie überhaupt gar keine andere Wahl hat, als zu sagen, es sei total toll gewesen, dieses Treffen war magisch und lebensverändernd. Außerdem kriegt sie eine Art Vertrag vorgehalten, den sie unterzeichnen muss.
Okay, also sie hat dieses Ritual hinter sich gebracht. Kurze Zwischenfrage, wie lang dauert das eigentlich?
Stundenlang, wirklich stundenlang.
Ja, und sie hat auch uns erzählt, sie hat dann praktisch die Stunden gezählt, noch eine Stunde, noch eine Stunde, du schaffst das. Also, weil nämlich die Frauen, die möglichst lange durchgehalten haben, sozusagen besonders gehypt wurden. Also sie war fix und fertig danach.
Ich war da 10 Stunden in seinem Schlafzimmer.
Ich wollte gerade sagen, da ist man doch eigentlich völlig fertig und total geschafft. Und dann wird sie noch gleich im Anschluss dazu gebracht, diese Aufnahmen zu machen, wieder nackt vor einer Kamera zu stehen und einen Vertrag zu unterschreiben. Also das ist doch höchst merkwürdig, was in diesem Vertrag drinsteht. Das konntet ihr aber sogar euch anschauen, weil Marie einen dieser Verträge mitgenommen hat.
Genau, das war ein Riesenglück für unsere Recherche, weil wir natürlich immer auf der Suche sind nach solchen Belegen. Ich habe das jetzt gerade mal vor mir aufgemacht und kann dir da was draus vorlesen. Zum Beispiel steht da auf Englisch, I have never been raped by Greek or any other person. Also ich wurde nie vergewaltigt. I have never been trafficked, also kein Menschenhandel. I have never been beaten, forced, cursed und so weiter. Also im Prinzip sind es alle möglichen Vorwürfe, die Frauen haben könnten, nur mit einem Nicht davor. Und dann sollte sie da eben ihren Namen und das Datum einsetzen und das Ganze unterschreiben. Und das, wie wir gerade schon gehört haben, eben unter Schlafmangel, in einem totalen Erschöpfungszustand. Und ja, das ist natürlich ziemlich krass gewesen.
Und ist sowas überhaupt rechtmäßig, so ein Vertrag?
Also wir haben mit der Juristin vom Bayerischen Rundfunk gesprochen und die meint eben, das ist kein Vertrag im eigentlichen Sinn, weil eben nur eine Seite unterschrieben hat, nämlich Marie. Aber für die Frauen ist natürlich ein Druckmittel, ja, genauso wie die Testimonies und die Nacktfotos.
Es ist ein Druckmittel, weil sie ja das Gefühl haben, ich bin jetzt selber verstrickt, ich gebe jetzt hier drin an, ich habe das doch selber gemacht. Ich bin jeden Schritt selbst gegangen und zwar freiwillig. Und der Punkt, der wird uns da noch sehr beschäftigen, weil das ist ja dann auch juristisch ganz schwierig, wenn doch an alles angeblich freiwillig.
Und wo ist dann aber jetzt eigentlich endlich mal der Punkt, wo Marie sagt, Schluss hier?
Das dauert tatsächlich noch. Also ich hätte ja gedacht, nach dem ersten Mal sagt sie, ich bin hier raus. Aber insgesamt besucht Marie Bivolaro 5-mal, bevor sie einen Schlussstrich zieht. Und ja, das ist auch wirklich immer der gleiche Ablauf.
Also das heißt,
dort.
Sie haben immer wieder Sex. Es ist jetzt nicht so, dass sie zwischendurch mal meditieren, ja, und gemeinsam zur Erleuchtung finden wollen.
Also die meditieren am Anfang schon ein bisschen miteinander, aber letztendlich ist es immer stundenlanger Sex.
Das heißt, also obwohl sie beim ersten Mal schon diese Gefühle von Ablehnung hatte und das so schlimm für sie war, da geht sie noch mehrere Male dahin. Warum macht sie das?
Ja, das haben wir uns auch gefragt. Und im Podcast haben wir auch keine Antwort darauf bekommen. Bei der Arbeit für den Podcast haben auch ganz viele Leute uns dann so geschrieben, so von wegen, dass diesen Punkt, den können sie einfach nicht verstehen. Wieso macht man das so oft, wenn es beim ersten Mal schon so eine furchtbare Erfahrung war? Wir sind dann bei der Recherche für unser Buch nochmal tiefer gegangen und haben mit einer anderen Frau gesprochen, die auch bei Bivolaro war. Und die hat uns gesagt, sie ist nach ihrer Initiation in eine spezielle Frauengruppe gekommen, in der eben nur Frauen waren, die ihre Initiation schon hinter sich hatten. Mit denen durfte sie darüber sprechen. Und sie hat es eben so erlebt, dass alle anderen Frauen total geschwärmt haben von diesem Treffen mit Bivolaro. Die haben gesagt, es ist lebensverändernd, es war so toll, es war erhebend. Und sie hat sich aber gleichzeitig natürlich schlecht gefühlt, weil sie sich dachte, okay, dann habe ich vielleicht irgendwas falsch gemacht. Bei mir hat es nicht geklappt, bei mir war das nicht so toll. Und ich habe hier immer noch zu kämpfen mit meinen diversen Problemen. Ich fahre da jetzt nochmal hin. Und dann halt nochmal.
Genau, so, ja. Das ist ja auch ein psychologischer Mechanismus. Man hat jetzt schon so viel Zeit und Energie und Herzblut reingesteckt in diese ganze Yoga-Bewegung, in diese Lehre und das zu verinnerlichen. Und man ist ja da auch mit einem bestimmten Ziel hingegangen, was einem immer wie so eine Karotte vor die Nase gehalten wird. Aber man erreicht es einfach nicht. Und deshalb haben wir gelernt, tendiert man dann eben zu sogenannten Ausgleichshandlungen, nämlich dass man sich noch stärker reinstürzt und eben in so einem Extremfall tatsächlich nochmal zu so einem Guru fährt. Und bei Marie war es so, am Ende, der letzte Besuch ist ziemlich krass gewesen, weil sie konnte einfach körperlich nicht mehr Sex haben mit diesem alten Mann. Und sie hat es uns so erzählt, sie sei beschimpft worden von ihm. Sie soll sich die Haare abschneiden, also ihre langen, wunderschönen, braunen Haare, wenn sowas nochmal passiert. Wir haben dann in der Recherche erfahren, das kommt öfter vor, ist eigentlich sogar gängige Praxis, dass sich Frauen dann selber wie so eine Art Bestrafung die Haare abrasieren als Reinigungsritual. Und Marie hat dann so eine Art Zusammenbruch. Sie erzählt alles ihrem Freund Jasper, obwohl es ja eigentlich streng geheim war. Jasper fällt aus allen Wolken, weil er das überhaupt nicht wusste. Und beide fangen dann an, sich Fragen zu stellen. Und schreiben dann auch Bivolaro einen Brief. Allerdings bekommen sie dann kein Verständnis, keine Antworten. Also uns liegen diese Briefe vor, die sind ganz schön krass zu lesen. Also sehr verwirrend, sehr verschwurbelt diese Antwortschreiben. Aber letztendlich wird ihnen da eben vorgeworfen, mehr oder weniger sie seien schuld. Marie und Jasper hätten psychische Probleme und letztendlich steigen sie aus, schließen erstmal damit ab und ziehen nach Thailand, um dort zu leben und zu arbeiten.
Das haben wir jetzt hier ein bisschen zusammengefasst. Ich nehme an, das ist alles ein längerer Prozess gewesen. Und wenn ich mich erinnere, es war ja ganz am Anfang mal gesagt, eigentlich kann man mit jeder Frage zu Bivolaro gehen. Und ja, das klingt im Nachhinein nicht so. Ja, und im Nachhinein empfindet Marie das, was ihr da passiert ist, auch als Missbrauch, auch wenn sie nie aktiv Nein gesagt hat.
Also er hat uns ja nicht auf irgendeine Art und Weise gezwungen, also physisch gezwungen, mit ihm zu schlafen. Also das war ja nicht das Thema. Aber für mich ist dann halt so ein bisschen das Ding, okay, wenn ich aber nicht wirklich Nein sagen kann, weil ich weiß, dass die Folgen dann groß sind und auch dieser ganze Aufzug, so du bist alleine irgendwo, du weißt nicht, wo du bist. Du hast nichts, also du hast nicht mal Klamotten zum Anziehen, praktisch. So, um in dem Kontext Nein zu sagen, ey, da brauchst du schon echt richtig Eier. Deswegen, also für mich ist es nicht Vergewaltigung im Sinne von, er hat uns physisch gezwungen, aber auf eine gewisse Art und Weise ist es halt so mental ein Zwang.
Was Marie passiert ist, dass es noch mehr Frauen passiert, wie ihr herausgefunden habt. Von 46 Aussteigerinnen und Aussteigern, mit denen allein ihr gesprochen habt, da waren 13, auch bei Bivolaro in Paris. Und darunter sind auch mehrere Deutsche. Die französische Zeitung Libération, die schreibt sogar von einem Mafia-Netzwerk und tausenden Frauen, die über die Jahre Opfer geworden sein sollen. Aber damit ist die Geschichte noch nicht vorbei. Ihr habt noch mehr rausgefunden. Es geht nicht nur um diese Sextreffen mit Bivolaro, sondern anscheinend auch um Sexarbeit für die Yogaschule.
Ja, genau. Wir haben da mit mehreren Expertinnen und Experten gesprochen, auch mit einem ehemaligen Anwalt von Bivolaro, der selbst Anhänger war. Und also die beiden sind im Streit auseinandergegangen. Er ist also nicht ganz neutral, das muss man natürlich immer auch mit berücksichtigen. Der heißt Mihai Rapcha und ist so um die 50 Jahre alt.
Und was hat der euch dann erzählen können?
Also der war erstmal totaler Fan von Bivolaro und hat ihn als Lehrmeister gesehen, als sehr, sehr gebildeten Mann, der einen unglaublichen Wissensspeicher hat, der auch Dinge vorausgesagt hat, die dann wirklich eingetreten sind. Für ihn war Bivolaro wirklich eine Autorität. Und dann Anfang der 2000er, als das Internet gerade so richtig am Boomen war und da auch Sex-Video-Chats so aufgekommen sind im Internet, da kam einer Gruppe von Yoga-Schülern die Idee, dass es doch eigentlich super wäre, für die Schule sowas zu machen, so Sex-Video-Chats anzubieten, weil sie haben da ganz, ganz viele tolle, junge, hübsche Frauen und können damit Geld machen. Letztendlich und aber auch Spiritualität weiter in die Welt tragen und haben dann eben Bivolaro um Erlaubnis gefragt.
Und Bivolaro hat dem dann auch zugestimmt, hat euch Mihir Rabca im Interview erzählt.
I think he thought like, yeah, yeah, it's good if you bring money, you know, let them do it. Because also they can become more feminine, expressing themselves like, you know, and maybe attracting more people. Something like this.
Ja, das ist Mihir Rabca. Er sagt, er glaubt, Bivolaro habe zugestimmt, denn so könnten die Frauen noch femininer werden, sich ausleben und sogar noch mehr Menschen anziehen. Also Bivolaro sieht sozusagen eine Win-Win-Situation. Sie können Geld einnehmen, Frauen ausbilden, in Anführungsstrichen, und andere noch missionieren. Aber wie wird das denn eigentlich den Anhängerinnen vermittelt, dass sie das ernsthaft mitmachen?
Ja, eben genau so, dass sie sich eben damit weiterbilden können, dass es ein weiterer Schritt ist auf dem Weg zur Erleuchtung und eben auch dazu, eine perfekte Sexgöttin zu werden, also die Shakti, das war so das Konzept. Es ist auch letztendlich mit dem Prinzip des Karma-Yoga erklärt worden. Also Karma-Yoga ist was, das gibt's an ganz vielen anderen Yogaschulen auch, dass man eben sagt, man tut was Gutes für die Schule und letztendlich eben auch für sein eigenes Karma. Ja? Also viele arbeiten dann ehrenamtlich in Yogaschulen zum Beispiel. Und hier war das Karma-Yoga eben, dass man mit diesen Sex-Chats Lehre weiterträgt in die Welt. Also dass man eben eine positive Sexualität anderen auch zeigt, ja? Und damit gleichzeitig spirituell selbst weiterkommt. Das Karma-Yoga ist in der Schule speziell, also in der Yoga-Bewegung Atman, sehr weit verbreitet. Es wurde auch anders ausgelebt, nämlich indem zum Beispiel Männer haben die Schule geputzt oder Handwerkstätigkeiten gemacht. Alles eben ohne dafür bezahlt zu werden, muss man auch dazu sagen.
Ja, also hier hat es aber dann eben speziell die Frauen getroffen, dass sie Karma-Yoga machen können mit Sexarbeit oder in Form von Sexarbeit.
Ja, genau. Also auf dieses Thema gehen wir auch in unserem Buch noch stärker ein als im Podcast. Wir haben da mit Menschen gesprochen, die entweder selbst Sexarbeit gemacht haben oder das Ganze eben organisiert haben. Miranda zum Beispiel aus Großbritannien, die wurde in den sogenannten Garden of Miracles eingeladen von ihrer Yoga-Lehrerin. Dieser Garden of Miracles war in Tschechien und dort, das war praktisch eigentlich ein ganzes Haus, wo mehrere Frauen eben waren, gelebt haben und da den ganzen Tag Camgirl-Arbeit gemacht haben. Das heißt, Miranda hat sich wie viele andere ausgezogen vor der Kamera und da masturbiert für zahlende Kunden. Und ja, in diesem Haus waren eben, so erinnert sich Miranda, ausschließlich Frauen von Atman-Yoga-Schulen. Und das wurde auch ihnen verkauft in Form von, also ihr leistet hier Karma-Yoga, um eine sexuelle Revolution zu starten. Es gab da sehr strenge Hausregeln. Ja. Sie sollten Strafe zahlen, wenn sie zum Beispiel mal eine Minute zu spät zu ihrer Schicht erschienen sind oder Schulden abarbeiten mit weiteren Sexcam-Schichten.
Eine kurze Zwischenfrage, dieses Haus, dieser Garden of Miracles in Anführungsstrichen, gehört das denn offiziell mit zu Atman oder zu Misa oder zu wem?
Also es gab eine Recherche von tschechischen Journalisten, die festgestellt haben, dass so ein Camgirl-Haus in Tschechien tatsächlich auf führende Mitglieder der Atman-Bewegung läuft. Also, dass der Mietvertrag auf diese beiden Namen läuft. Wir haben übrigens auch Atman damit konfrontiert, aber wir haben nie eine Antwort von denen bekommen. Und was wir auch auf jeden Fall sagen können, ist, dass Miranda sich so erinnert, dass ausschließlich Frauen aus der Yoga-Bewegung aus verschiedenen Ländern in diesem Camgirl-Haus waren. Aber eben auch da wieder alles streng geheim. Sie durfte auch ihrer Familie zum Beispiel nicht den Standort sagen. Und deshalb ja, war sie einfach unter enormem Druck gestanden, auch mit den ganzen Schulden, die sie dort gemacht hat. Und war dort auch wieder ja, von Gaslighting, von Manipulation betroffen.
Diese Sexcam-Schichten, das war aber auch nicht das Einzige, was wir jetzt an Sexarbeit gefunden haben in der Yoga-Bewegung. Es gab und gibt auch nach wie vor einen Stripclub in Bukarest, in Rumäniens Hauptstadt, in dem mutmaßlich eben auch Atman-Anhängerinnen arbeiten als Stripperinnen, um für die Schule eben Geld einzunehmen. Es gibt eben auch Hinweise darauf, das haben wir in den Recherchen rausgefunden, dass diese Stripclubs auch in Österreich waren, in England, in Skandinavien. Und wir waren eben selbst in dem Stripclub in Bukarest und wollten uns eben überzeugen, was sind das für Frauen? Kann es wirklich sein, dass diese Stripperinnen aus der Yoga-Bewegung kommen? Und ja, sind dann auch wirklich ins Gespräch gekommen mit den Frauen und die haben uns eben erzählt, dass sie in dem Club arbeiten, um ihre Weiblichkeit zu entfalten. Und das ist eben auch was, was in der Schule immer wieder vermittelt wird, offenbar, dass man eben durch sowas seine Weiblichkeit entfalten kann. Sie haben uns auch erzählt, sie würden Yoga machen, haben uns aber auch nicht gesagt, wo sie das lernen, das sei geheim. Also es gab da ganz viele Indizien, die uns so gezeigt haben, ja, okay, das sind wirklich Yoga-Schülerinnen, die hier als Stripperinnen arbeiten.
Und der Stripclub selbst hat aber irgendwie jetzt nicht, weiß ich nicht, das Atman-Logo auf der Tür gehabt.
Nein, der hat auf unsere Anfrage, wir haben die natürlich auch konfrontiert damit, die Verbindung zu dieser Yogaschule komplett abgestritten.
Und jetzt nochmal, Katja, du hast es gerade schon erwähnt, dieses Karma-Yoga in Form von Sexarbeit, das heißt, es ist nicht bezahlt worden, dass die Frauen da vor der Kamera sich ausgezogen haben und so weiter oder gestrippt haben.
Also manche haben uns erzählt, dass sie eben schon bezahlt wurden, aber nur ganz, ganz in geringem Umfang sozusagen und nur ein geringer Teil des Geldes sei dann auch wirklich bei ihnen gelandet. Ja, zum Beispiel für Tantra-Massagen, die sie in Dänemark gegeben haben. Nochmal so eine Sexarbeit. Und manche Frauen wurden eben auch gar nicht bezahlt, haben sie uns erzählt.
Nur um das nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Ihr habt mit mehr als 40 Menschen gesprochen, ehemaligen Anhängerinnen und Anhängern, deren Berichte sich unabhängig voneinander ähneln. Doch was sagen eigentlich diejenigen dazu, gegen die diese Vorwürfe erhoben werden? Und was haben Ermittler in der Hand, um gegen derartig mutmaßlich toxische Strukturen vorzugehen? Darüber sprechen wir in Teil 2 unserer ARD Crimetime Podcast Doppelfolge. Schon jetzt werbefrei und kostenlos in der ARD Audiothek zu hören. Auf Spotify, Apple Podcasts und wo Sie Ihren Podcast am liebsten hören, erscheint Teil 2 in 2 Tagen.
Das war ARD Crimetime. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.